So, hallo liebe Geschwister, liebe Freunde. Moin, moin. Kommen wir jetzt zur Predigt. Wir haben jetzt auch die Gäste aus den USA hier. Ich hoffe, dass ihr es versteht. Ansonsten gibt es vielleicht Übersetzungen oder sonst irgendwelche Möglichkeiten. Deutsch? Ja, den Titel der Predigt könnt ihr jetzt alle schon lesen. Einer für alle, alle für einen. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Darum geht es heute. Bekannt ist ja dieser Wahlspruch aus den drei Musketieren, das von Alexandre Dumas im Jahr 1844 veröffentlicht wurde in Frankreich. Und daher, das große Thema wurde oft verfilmt. Und Bettina und ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt, muss ich auch zugeben. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Also vielleicht einige andere, ja, tut mir leid. Ich glaube, das kommt auch nur einmal vor in dem Buch, dieser Spruch. Also von daher, es wurde von Hollywood ein bisschen mehr ausgeschlachtet. Bettina und ich haben vor circa 10 Jahren das Musical dazu gesehen in Berlin. Haben es geschenkt bekommen von meinem Schwager. Und das war ein ganz kleines Theater, wir saßen ganz vorne und dann ging es los. Wir hatten vorher nicht so viele Musicals besucht und dann pompös und super Kostüme und wir waren total begeistert. Unsere Münder standen offen und wir waren, ich habe jetzt auch den Refrain im Ohr, das heißt, einer für alle, alle für einen. Schimmernde Degen im Sonnenlicht, einer für alle, alle für einen. Komme, was wolle, wir wanken nicht. Seit ein Seit stehen wir zusammen, treu und fest immer da. Seit an Seit durch alle Flammen, alle für einen in jeder Gefahr. Und das ging bis zum Ende. Das Schiff ging über uns rüber und wir waren schon sehr angetan davon. So, und darum geht es heute. Und wir werden heute anhand einiger Bibelstellen auf jeden Fall schauen, ob dieses Motto auch biblisch gesehen übertragbar ist. Lass uns kurz zusammen beten. Amen, lieber Vater, wir danken dir so sehr von Herzen, dass wir jetzt heute zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns so ermutigst, in dieser Gemeinschaft zu sein. Ja, es ist so toll. Es gibt so viele Dinge, die wir von dir sagen können, Gott. Alleine schon draußen die Natur zu sehen, die Naturgewalten sogar. Irgendwie, das Wetter ändert sich alle paar Minuten. Du hast so vieles in der Hand, was wir nicht verstehen. Und das ist so großartig zu sehen, wie du wirkst, was du bewirkst. Das ist viel größer als das, was wer wir sind, Gott. Und deine Größe und Herrlichkeit zu sehen, auch hier in der Gemeinde, auch jetzt zu verstehen, was du sagst, was du willst, auch aus der Heiligen Schrift. Helf uns einfach, dass deine Worte in unser Herz vordringen und uns auch verändern können. Wir brauchen dich dafür, wir brauchen deine Hilfe, deinen Geist. Wir danken dir für alles, was du tust und beten im Namen von Jesus. Amen. Ich habe 3 Punkte. Einmal das Motto in Bezug auf Christus, dann in Bezug auf uns miteinander und dann die Frage, wem gehört die Gemeinde? In Bezug auf Christus sagt die Bibel in Römer 5, Vers 17 bis 18, ich habe die Stellen ja auch hier ausgedruckt oder präsentiert. Und zwar im Neues Leben heißt es im Römer 5, Vers 17 bis 18, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Und dann 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15 dazu. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das waren jetzt 2 Stellen aus der Bibel, von Paulus. Und in beiden Stellen hört man das Motto heraus. Einer für alle, alle für einen. In Bezug auf Jesus ist es klar zu sehen, dass Christus der eine ist für alle Menschen. Das hat es auch sonst nie gegeben. Es gab niemanden auf der Erde, der für alle stand, nur Jesus. Er gab sich für alle hin, er opferte sein Leben, damit wir gerettet werden können. Und jetzt, so heißt es auch in den Stellen, werden alle für ihn leben, alle für einen. Alle auf Christus bezogen, denn ohne Christus wären wir immer verdammt. Und den Blick auf Christus zu richten, das hilft uns dann wieder, das Leben zu leben, was Gott vorgesehen hat. Ich möchte noch tiefer gehen. Was ist es, warum Jesus sich entschieden hat? Warum ist er der eine für alle? Was steckt dahinter? Lass uns mal in Johannes 10, Verse 11 und die Verse 17 bis 18 schauen. Da heißt es, ich, sagt Jesus, bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Hier ist so ein bisschen dieses Interessante. Jesus gibt sein Leben, er schenkt es, aber er hat auch Vollmacht, es wiederzunehmen, sagt er. Aber am Ende sagt er, das Gebot hat er von seinem Vater. Also Jesus ist kein Opfer im herkömmlichen Sinne. Jesus schenkt sich als vollkommenes Opfer. Völlig freiwillig, aus Liebe zu uns Menschen. Und dieses Gebot seines Vaters, das ist interessant. Er ist bereit, Gottes Willen zu folgen, die ganze Zeit. Er ist gehorsam. Und deswegen schenkt der Vater ihm die Vollmacht, das Leben wiederzunehmen. Der Vater schenkt ihm die Vollmacht. Das sieht man am Ende. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und das ist herrlich, wie viel Freiheit dahinter steckt. Aber wie viel Vertrauen, wie viel Glauben und wie viel Ergebenheit Jesus da hat. Das ist der Kreuzesweg, den Jesus gegangen ist für uns. Jesus ist der eine für alle. Kommen wir gleich mal zum zweiten Punkt, das ist ein bisschen ausführlicher, weil dieses hier wäre ja schon mehr zum Herrenmal, hatten wir ja von Uli auch ein ganz tolles Herrenmal. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Wie sieht es bei uns aus in Bezug auf ein Miteinander? Ich möchte dazu mal einen Satz aus Dieter Altens Buch Mündige Gemeinde vorlesen. Da schreibt Dieter Alten, es geht nicht, dass nur einer oder auch einige, wenige für die Gemeinschaft tätig sind. Das Rezept für eine gesunde Gemeinde heißt aber auch nicht viele für alle, sondern alle für alle. Denn keiner ist überflüssig, wenn es um den ganzen Aufgabenbereich der Gemeinde geht. Alle für alle. Man könnte auch sagen, jeder für jeden. Und die Bibel sagt im 1. Petrus 4, Vers 10, nächste Stelle, jeder, also jeder von uns, soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Jeder ist mit einbezogen. Und ausführlicher heißt es in Römer 12, Vers 4 bis 8, das sind dann, glaube ich, drei Seiten. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Jeder hat eine Aufgabe. Genauso wie wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind auch wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Rede hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerisch helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Hier haben wir schon eine ganze Liste an Aufgaben, die in der Gemeinde anfallen und die jeder einbringen kann. Und so setzt sich auch unsere Gemeinde zusammen. Wir sehen, wie vielfältig das ist. Und wir sehen auch, ich sehe auch die Herzen von euch, wie ihr euch einbringt, wie Carla immer den Kaffee kocht, wie einfach Grace und Marius Hermann vorbereiten, wie auch Joachim immer da ist, egal ob Bibelstunde, immer leitet, immer sich einbringt, immer ein offenes Ohr hat. Wie Barbara den Kranken beisteht, ist auch echt sehr lobenswert. Wie die Brüder in der Verkündigung einfach sich einbringen und bereit sind, hier zu stehen, auch die Verantwortung zu übernehmen. Auch wie der Gesang geleitet wird, vielen Dank dafür. Ist hervorragend. Und auch die Kinderstunde, Kat und Antje, bringen sich so wunderbar ein. Es gibt natürlich viele andere jetzt. Wenn man anfängt, alle aufzuzählen, dann müsste man jetzt jeden nennen. Das ist immer die Gefahr. Aber auch alle, die ihr Essen zubereitet, wenn wir Mittagessen haben, Agape-Frühstück. Es gibt so vieles. Anja Laval putzt hier die Räume, vielen Dank. Also es ist wirklich ein großer Dienst. Und darin ja, es ist wichtig, dass jeder sich einbringen kann. Und wenn du das Gefühl hast, du siehst jetzt keine Aufgabe, dann überleg dir das. Wo liegt deine Gabe? Sprech mit Geschwistern darüber. Ich denke, es ist fast überlebensnotwendig, dass du dich einbringst. Es ist so. Denn dann wird dein Herz weicher und du fühlst dich Teil des Leibes. Es ist einfach so. Das hat Gott so geplant, so vorgesehen und nur so kann es funktionieren. Sondern prüfe dich und schau, du wirst gebraucht. Das ist einfach das Wichtigste. Du wirst sehr gebraucht. Und wir haben dieses Jahr schon einiges zusammen erlebt. Wir waren in Boltenhagen, hatten da eine große Sache, konnten näher zum Weinstock rücken. Aber auch bei dem Tod von Winfried und Dieter haben wir zusammen getrauert und waren auch geschlossen bei diesen Abschiedsfeiern. Das war eigentlich auch sehr bewegend. Ich denke, das war auch gut. Dann haben wir letztens für das Hilfsprojekt fast 5.000 Euro zusammengekommen. Also da steckt auch viel Barmherzigkeit hinter. Und Puja und Suhila konnten ihr Trauversprechen erneuern. Das heißt, es gibt sehr viel Hingabe füreinander. Und Jesus hat uns auch ein Gebot gegeben, das Gebot der Liebe. Er hat tatsächlich ein Gebot, das heißt tatsächlich etwas wie ein Befehl für uns. Im Johannes 15, Vers 5 bis 14 heißt es, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Da kann man ruhig erstmal schlucken, weil die Liebe, die ich zu euch habe, die sollt ihr auch haben. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Also leicht ist das nicht, wenn ich darüber nachdenke, wie weit bin ich bereit zu gehen? Wie weit geht meine Liebe? Wo sage ich bis hierhin und dann nicht mehr? Jetzt brauche ich mein eigenes, mein Zuhause, mein Fernsehprogramm. Das ist meine Arbeit, da habe ich jetzt zu tun. Und wie weit geht mir das nahe? Was ist der Nächste? Also auch berührt mich das? Wie weit ist meine Liebe? Jesus selbst war berührt auch von dem Leid der Menschen. Es ging ihm wirklich durch den Magen. Er hat gesagt, Mann, die Menschen leiden. Die brauchen Gott. Aber woraus kann ich diese Liebe schöpfen? Weil wir wissen alle, Liebe ist da ja sehr begrenzt. Sich selbst zu lieben, geht ja noch irgendwo. Aber dann andere zu lieben, wie weit geht das? Ja, meine eigene Frau, da habe ich schon genug mit zu tun. Ne? Das, Ja, aber das ist sehr auf mich fokussiert. Und das ist eben die Gefahr, die dahinter steckt, die die Welt auch vorpredigt. Also ganz klar, und die auch mich beeinflusst. Bei Jesus war das alles anders. Deswegen ist dieser Blick auf Jesus lebensnotwendig. Der hat eben nicht geguckt, wie er jetzt noch besser klarkommt, noch luxuriöser leben kann. Er wollte einfach sein Herz verschenken. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Das steckt dahinter. Weil sonst geht das nicht lange gut. Aus dieser Quelle zu schöpfen, das ist es, was Jesus möchte. Ja, ich habe jetzt noch weitere Stellen. Und zwar 1. Korinther 13 sagt es auch, Vers 3. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich, was Jesus gesagt hat, schenke dein Leben für deine Freunde, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Also Selbstlosigkeit ohne die Liebe, die von Gott kommt, weil alleine schaffe ich das ich, nützt mir nichts. Das klingt jetzt auch hart, aber es ist so. Prüfe, wo dein Herz ist. Wie weit kannst du gehen? Aber mach dir auch nichts vor. Und übertreib es nicht, wenn es nicht weitergeht. Und das steht auch im 2. Korinther 9, Vers 7 in der nächsten Stelle. Jeder gebe so viel, auch sich selbst, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn Gott liebt fröhliche Geber. Na, da steht nicht, Gott liebt zerknirschte, denen es gar nicht mehr passt und trotzdem noch geben. Koste es, was es wolle. Hauptsache, der Laden läuft. Dann ist es gut zu kapitulieren, zu sagen, nee. Also mein Herz kommt nicht mehr mit. Das ist wichtig. Wenn du nicht dort die Kraft schöpfen kannst bei Jesus, aus dem das Leben quillt, dann läuft das Ganze sich tot. Ja, was denkst du jetzt? Vielleicht denkst du, ja, das ist ja alles logisch und klar und da weiß ich ja eh schon, aber in der Praxis ist es doch oft problematisch, weil das Leistungsdenken, was mich auch sehr beeinflusst, das hindert mich daran, zu sagen, Moment, kann ich jetzt erst beten und da die Kraft schöpfen? Dann sagt man, nee, das ist alles Quatsch, muss erstmal gemacht werden. Es ist gut, Dinge zu machen. Und es ist gut, dass ich jetzt predige oder dass andere Brüder predigen und nicht sagen, nee, mache ich nicht mehr, mein Herz ist da nicht. Da muss man durchringen, das ist wichtig. Das sagt ja auch die Bibelstelle aus Römer 12. Wenn dem die Gabe gegeben ist, dann soll er sie einbringen. Das heißt nicht, dass wir es einfach nichts mehr machen sollen, sondern dass wir einfach unser Herz doch nicht dabei verlieren. Wenn du dich im Stich gelassen fühlst, dann musst du darüber sprechen. Ne? Dann rede darüber, wenn du das Gefühl hast, du bekommst nicht genug Unterstützung, dann ist es wichtig, darüber zu reden einfach. Ich denke, das können wir alle. Und dann hoffe ich, dass wir auch helfen können natürlich, wie es so gerade geht. Jetzt nach dem Gottesdienst, wenn das Geschirr abgeräumt wird, ich habe da jetzt auch einen Plan vorbereitet, den hänge ich hinten auf. Aber wenn keiner hilft, dann ist auch okay, dann kochen wir erstmal keinen Kaffee oder so. Das ist jetzt, man muss es einfach nicht übertreiben. Man muss nicht die Äußerlichkeiten zu so großen Dingen machen. Das ist nicht Jesus Christus. Also lass unser Herz nicht dabei verlieren. So, wir sind unterschiedlich. Natürlich stehen wir in unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir haben auch unterschiedliche geistliche Kämpfe. Und wir haben unterschiedlich starken Glauben. Einen Aspekt möchte ich noch bringen, denn das geht ja, ich glaube schon. Und zwar, wem gehört die Gemeinde? Weil das kann uns auch total helfen in Zukunft, wenn wir mal Schwierigkeiten haben mit den Geschwistern. Lass uns mal schauen, im 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10, da heißt es, aber ihr alle, seid ein auserwähltes Geschlecht oder ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Und Epheser 5, Vers 27 heißt es, denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Das ist die Gemeinde. Wird wunderbar beschrieben. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Das ist perfekt. Weil als Christ, du bist gar nicht Teil irgendeiner menschlichen Organisation. Manchmal kommt dann das so vor, ne? Weil das eben nicht perfekt aussieht. Und es ist menschlich, weltlich gesehen auch nicht perfekt. Aber du dienst eben nicht den Geschwistern, um dieser Menschen willen zu gefallen. Sondern was stand dort? Weil ihr Gott selbst gehört. Ihr seid Gottes Volk. Damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich Gott ist. Also, es steht Gott dahinter. Deswegen, wenn wir etwas machen, dann wollen wir damit Gott gefallen, nicht den Menschen. Du bist nämlich Teil von Gottes herrlichem Plan. Er hat dich berufen, in diese Gemeinschaft der Heiligen beizutreten. Das ist ein Riesenprivileg. Und du wirst dich mit Sicherheit das ein oder andere Mal wieder über einen Bruder oder eine Schwester ärgern. Dann denke daran, dass es um Gottes heilige Gemeinde geht, die wunderschön ist. Es geht um Gottes Verherrlichung. Auch wenn du dich verletzt fühlst. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, einander zu vergeben. Und diese Liebe, die er für uns hat, die ist einfach größer. Die kann das überwinden. Auch Verletzungen. Und dann Versöhnung, Geduld und Treue schenken. Das steht auch im Epheser 4, Vers 1 bis 5. Oder bis 6. Ja. Da heißt es, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, sagt Paulus, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst, also Demut, und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung, die eure Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über alledem ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Das beschreibt den Umgang miteinander. Zum Schluss, ich habe noch einen Vers, Apostelgeschichte 20, Vers 28. Der ist mir noch wichtig, weil der ist noch was beschreibt, was uns, glaube ich, auch hilft. Gebt Acht, sagt Paulus zu den Ältesten in Ephesus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Da heißt es auch die Gemeinde Gottes. Gott hat die Gemeinde erworben durch seinen Sohn. Hier geht es ja auch darum, dass die Ältesten von Paulus gelehrt werden. Und letzte Woche war Micha hier und das war einfach so einer, der auch reisend ist, weil er ja die Gemeinde in München leitet, aber hier hingekommen ist vor einer Woche, um einfach dort Inspiration zu geben, Ideen, Hilfe. Und das fand ich so ermutigend. Und auch, dass Joachim, dass wir zusammen am Tisch saßen und darüber sprechen konnten und auch die Idee, dass er nochmal wiederkommen kann. Ich finde, das ist so ein Geschenk, weil wer ist schon bereit, von München nach Hamburg zu kommen? Also nicht, dass die Münchner nicht nach Hamburg wollen, aber überhaupt die Erfahrung einzubringen, das ist so leicht zu sagen, nee, ich habe hier meins, ne, es läuft alles rund, kümmere mich jetzt nicht noch um irgendwelche anderen Gemeinden, die ich nicht kenne. Aber diese Demut zu besitzen, ich war sehr beeindruckt und ja, für mich da auch sehr von Gott geliebt, dass jemand bereit ist, uns zu helfen. Und ich finde das gut und wichtig, weil Paulus ist nicht umsonst immer wieder zu den Gemeinden gegangen und hat ihnen nochmal ein paar Tipps gegeben, was oft sieht man ja das eigene, hat man so Scheuklappen und sieht einfach Dinge nicht, die vielleicht besser laufen könnten. Ja. Zum Abschluss der letzte Vers aus 1. Korinther 12, Vers 13. Da heißt es, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Hier möchte ich einfach sagen, wir sind der Leib. Wir sind der Leib Christi. Und nicht, weil wir uns, das hängt nicht von unseren Gefühlen ab, sondern Christus hat uns dazu gemacht. Er hat uns durch seinen Geist alle in einem Leib hineingetauft. Das ist es. Mit der Taufe gehören wir zu diesem Leib Christi, zu seiner Gemeinde, jeder Einzelne, ohne Ausnahme. Amen.